Heute zu Gast im Rückspiegel eine wahre Ikone. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich nach unserem kleinen Jingle. Bleibt dran, bleibt gespannt. Ihr könnt die Zwischenzeit nutzen und uns auf allen Kanälen, die ihr habt, abonnieren. Gleich geht's los.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
So, hallo Lars. Heute sind wir in Stuttgart. Anlässlich der Retro-Klassik und wir sitzen uns mal wieder gegenüber.
Ja, hallo Mäcki, danke für das Intro schon mal und dann verrate mal, wer ist die Ikone?
Ja, wir haben eine Motor-Ikone zu Gast bei uns. Man kann ihn schon hören, Hans
Neubert. Moin, moin und Servus, kann ich nur sagen.
Ich wollte es gerade sagen, moin, moin und Servus, damit kennt man dich.
Hallo ihr beiden.
Hans, herzlich willkommen bei uns. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hergekommen bist, denn man muss sagen, es ist ja doch schon ein bisschen später heute am Abend. Und du bist extra für uns hier nach Stuttgart gekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür und herzlich willkommen.
Ja, nicht zu danken. Ich freue mich sehr über die Einladung und ich habe ja einen schnellen Wagen. Es war alles kein Problem.
Das stimmt. wer Hans noch nicht kennt, dem können wir an der Stelle nur ans Herz legen. Motor-Ikon, der Podcast über die 100 besten Autos aller Zeiten. Und da schließt sich mir gleich die allererste Frage an, Hans. Du bist seit 2021 am Start. Mhm. Das sind über 80 Folgen, die du gemacht hast. Mhm. Habe ich zumindest jetzt mal so gezählt. Aber einzelne Fahrzeuge sind über mehrere Folgen teilweise verteilt. Mhm, genau. Aber du kommst ja langsam an die 100 ran. Wie viel hast du denn schon besprochen?
Nee, es sind 40. Also natürlich habe ich die Folgen teilweise aufgeteilt in Teile, ja. Aber wenn man zusammenzählt, wie viele Autos das sind, sind das jetzt ungefähr 40. Das heißt, der große Berg steht noch vor mir. Also für euch Hörer ist es nicht so viel Arbeit, ihr müsst es nur anhören, aber ich muss es noch machen.
Aber
und das war die dumme kleine...
Ja, schon fast bergfest.
Weißt ja, du, aber es war schon so eine... Im Nachhinein muss ich schon sagen, das war schon eine ziemliche Dummheit, diese 100 damit in den Titel reinzuschreiben. Ich hätte ja die 100 einfach weglassen können.
Wir freuen uns darüber, weil dann können wir deinen Podcast noch lange, lange hören und der ist wirklich super, hört auf alle Fälle rein. Wir kommen
später... Aber was ist das? Was ist? Hast du schon ein Bergfest-Auto? Also für die 50. Folge irgendeinen...
Ich habe was, aber was das verrate, im Kopf, ich, was verrate ein ich jetzt ist. Natürlich nicht.
Nein, aber es wird, ja, wird ein Knaller.
Ja, ja, klar, natürlich.
Schnell, schön, beides.
Alles, immer alles. Alle Autos, die Hans besprochen hat, sind schnell und schön. Also,
ach so, die 100 besten Autos sind erstmal schnell, oder was?
Nee, also, die sind ehrlich gesagt ein bisschen aus meinem persönlichen Dings gewählt. Ja? Also, und,
nein, das ist, ja, gut.
Also das ist total subjektiv. Und wenn dann sich Gelegenheiten ergeben, dass es einen Podcast-Gast gibt, den ich super finde, dann findet sich da auch manchmal auch noch das passende Auto dafür. So funktioniert es ja auch manchmal.
Und das auch kurz zur Erläuterung, du hast halt immer einen Gast da, richtig, der was über das spezifische Fahrzeug, was dann in der Folge besprochen wird, unheimlich was dazu beitragen kann. Also ja. Angefangen hattest du, habe ich nochmal geschaut und korrigiere mich bitte, mit Eberhard Schulz.
Richtig.
Und der ist jetzt aktuell auch schon wieder in deiner Folge drin.
Weil er ja noch mehr Autos gebaut hat als das eine, über das wir damals gesprochen haben. Und deswegen ist er jetzt wieder zu Gast. Und weil ich auch einen ganz guten Draht zu ihm habe, so hab ich halt beschlossen, dass wir das nochmal machen. Und es gab auch einen kleinen Rest von der ersten Folge, den ich dann gleich für diese Folge weiterverwendet habe. Genau, das war der erste Gast. Und der erste aufgenommene Gast war aber tatsächlich Stefan Bogner.
Erzähl uns
vom Curves Magazin.
Ja.
Das war der allererste aufgenommene Gast. Und der zweite aufgenommene Gast war, glaube ich, Erhard Melcher.
Ja.
Und der dritte war dann Eberhard Schulz. Ja. Und während des Interviews mit Eberhard Schulz hat tatsächlich mitten im Podcast in der Aufnahme der Erhard Melcher angerufen. Das war irgendwie lustig. Ist auch sehr mit da drauf, wenn man den Podcast hört.
Also hört euch das nochmal an. Wir kommen mit Sicherheit nachher nochmal auf die Motor-Ikonen zu sprechen, aber jetzt haben wir erstmal einen kleinen Boxenstopp, den wir mit dir vorhaben. Jeder Gast bei uns im Podcast kriegt 5 Fragen gestellt. Das ist unsere Rubrik Podcast und wir fangen ganz einfach an und ich kenne auch schon die Antwort von der Frage, die ich dir stellen werde. Aber ich stelle sie dir trotzdem. Oldtimer oder doch lieber ein modernes Auto?
Da bin ich gar nicht so festgelegt, muss ich ehrlich sagen. Das enttäuscht euch jetzt vielleicht. Natürlich habe ich Oldtimer in der Garage, aber ich bin eigentlich eher so der Typ analoge Autos. Mir geht es gar nicht so sehr darum, wie alt die sind. Aber also was ich liebe an dem Auto, mit dem ich auch hergekommen bin, ist, dass da Schalter sind und keine Touch-Tasten oder irgend sowas. und dass man den handschalten kann und dass das alles so ja, analog ist.
Eigentlich brauchen wir die anderen vier Fragen gar nicht mehr. Er hat sich schon qualifiziert für diesen Podcast, aber trotzdem.
Naja, damit will ich alles andere gar nicht ausschließen. Ja, ich bin auch fasziniert von einem Hyperscreen in so einem EQS.
Da stehst du ziemlich alleine hier im Raum da.
Aber finde ich interessant.
Interessant ist da alles. Und wir schweifen auch immer mal wieder, ist ja ein Podcast über Oldtimer oder über Oldtimer Zeitschriften eigentlich, aber wir schweifen auch immer mal wieder. Also wir sind ja auch an alles interessiert. Klar, und natürlich, wenn neuer heißer Scheiß, sage ich jetzt mal, das wollen wir auch kennenlernen, ne?
Ja, ich bin auch ein halbes Jahr in elektrischen BMW gefahren. Jetzt
mein Mitleid.
Kommen wir vielleicht auch mal noch dazu.
Kommen wir zur zweiten Frage.
Aber was ich noch sagen wollte, ist eben mit analog meine ich auch sowas wie ehrlich.
Ja.
Also, weil was mich persönlich total stört, sind so vorgetäuschte Luftauslässe oder Auspuffblenden, wo man, wenn man reinguckt, dann hinten ein ganz jämmerliches kleines Röhrchen drin entdeckt,
wenn überhaupt,
dass der wahre Auspuff ist. So, das finde ich ganz schlimm. Also das finde ich so Designsünden, die einfach nicht sein müssen.
Ich frage mich auch, warum.
Und also mit analog meine ich ehrlich, einfach, Schalter ist da, da drücke ich drauf und dann geht was an und wenn ich nochmal drauf drücke, geht das wieder aus. Das mag ich halt ganz gerne und das finde ich halt eher bei Oldtimern als bei jungen
Autos. Zweite Frage, offen oder geschlossen?
Eigentlich eher offen und ich bin sehr, sehr verliebter Benutzer vom Audi Cabrio und ein A4 Cabrio und diversen SLs gewesen, also R129, aber ich habe jetzt Passagiere, die da nicht mitmachen, die sind 6 und 8 und meine Frau steht auch nicht so da drauf, wenn es zieht dann im Nacken.
Ja, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört.
Möchte ich natürlich nicht.
Da gibt es ja die Bauer-Cabrio-Jacke. Ne?
Mit dem dafür gibt es auch Windshots. Aber die Windshots sind genau da, wo diese gerade erwähnten zwei kleinen Passagiere sitzen.
Und da geht es alles nicht. Die Kinder sitzen natürlich immer voll im Wind. Ja, ne?
Das kommt aber wieder.
Das kommt
Cabrio kommt zurück.
Die dritte Frage erübrigt sich eigentlich auch schon. Fahren oder doch lieber in die Garage stellen und bewundern?
Definitiv fahren.
Definitiv.
Immer fahren, ja.
Und wenn du fährst, hast du eine Strecke, die du im Kopf hast, wo du sagst, das ist deine Traumstrecke, wenn du einen schönen Klassiker hast?
Also fantastisch ist die Great Ocean Road zwischen Melbourne und Adelaide.
Ja.
Da ist man nicht so oft, ne? Aber die ist schon super.
Ich bin schon lang gefahren.
Ja.
Tatsächlich.
Die ist super. Was ich auch sehr gern mag, ist der Passo di Gavia. Ich mag aber auch den Col de la Lombard sehr gerne. Also da gibt es ein paar, die mir ans Herz gewachsen sind über die Jahre, weil ich da relativ oft unterwegs war in den letzten 20 Jahren. So in den Alpen allgemein. Aber jetzt, wenn ihr mich so fragt, finde ich die Strecke zwischen Glonn und Mosach zum Beispiel auch super.
Okay.
Es windet sich da so an so einem kleinen Bach entlang, an so einem Moor vorbei. Das ist total super. Also wenn ihr da mal seid, in Mosach oder in Glonn.
Nehmen wir gleich als Hörerempfehlung mit auf. Ja. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Du bist ja mit dem Klassiker hierher gekommen. Du kannst das gerne auf dieses Auto beziehen. Was verbindest du mit deinem Auto?
Das ist für mich so eine Zeitkapsel eigentlich. Erstens mal in der Zeit zurückreisen, dahin, als das Auto gebaut wurde. Und ehrlich gesagt fahre ich ja auch ein bisschen solche Autos, weil ich mir die neuen nicht leisten konnte. Also ich konnte mir 1999 keinen Audi S8 kaufen, aber ich konnte mir halt den gebrauchten Audi S8 kaufen. Und es ist aber auch das Ding, was mich schnell irgendwo hindringt, nach wie vor. Das finde ich schon auch faszinierend, einfach nach wie vor an Auto an sich. Also ich glaube, das vergessen wir manchmal alle miteinander, dass ein Auto was ist, was uns ganz schnell irgendwo hinbeamen kann.
Es gibt uns Freiheit. Ja. Das ist das, was ich immer... Also genau. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter. Eine ist jetzt gerade dabei, auch einen Führerschein zu machen und die sind gar nicht so heiß da drauf, ja, die Generation. Also es gibt auch viele in ihrem Freundeskreis, die gar keinen Führerschein machen und ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und ich verstehe, also ich kann ein bisschen, dass man vielleicht sagt, Autofahren interessiert mich nicht so oder wie auch immer, dass man ein anderes Interessengebiet hat. Auch schwer nachvollziehbar, aber noch ein bisschen mehr nachvollziehbar. Aber die Freiheit, die ich mitgewinne, ja, also schnell irgendwo hinzufahren oder wie auch immer, dass das so die Generation Z verliert, das kann ich gar nicht verstehen, weil die ja eigentlich Freiheit liebend sind. So, weißt du, was ich meine? Also es ist unglaublich, also Autofahren ist Freiheit auch, oder?
Vielleicht kommt es dadurch, dass die mehr in digitalen Welten unterwegs sind.
So sind da frei. Aber nicht wirklich, ne?
Keine Ahnung. Ich kann mich nur an meinen ersten Arbeitsplatz, ja, das war nicht mein erster, mein dritter, glaube ich. Und das war in so einer gottverlassenen Gegend von München. Und das war alles so weit ab vom Schuss, dass ich saß da drin am ersten Tag, habe rausgeguckt und mir gedacht, boah, wie kommst du hier jetzt schnell wieder weg? Und da musst du jetzt jeden Tag hin und was machst du denn jetzt? Und da habe ich mir innerhalb von wenigen Tagen sofort einen Golf GTI gekauft. Golf GTI 1, meine Rettungskapsel.
Ganz am Anfang.
Das war einfach, und dieses Gefühl, rauszugehen aus dem Büro und sofort ins fahrbare Wohnzimmer einzusteigen und so ein kleines bisschen schon zu Hause zu sein, das war einfach immer für mich so ein Thema beim Auto.
Und dass du halt selbstbestimmt sagen kannst, wann geht's los.
Genau.
Ne? Also du bist nicht auf irgendjemand anders angewiesen, auf den Bus, auf die Bahn oder auf einen anderen, der dich fährt, wie auch immer, sondern dieses Selbstbestimmte zu sagen, wann geht's los. Also als ich Führerschein hatte, das Erste, was ich auch geholt habe, war was mit dem Motor. Gut, zwei Räder, eine Vespa, aber ich war halt flexibel und konnte gehen und kommen, wann ich wollte. Und das war das A und O. Und ich weiß auch echt, oder ich kann mir gut vorstellen, warum es viele Menschen heutzutage gibt von der jungen Generation, die sagen, wir wollen es gar nicht mehr so mit dem Auto. Ich bin heute mit der Bahn hier angekommen, aus Berlin. Die Leute gucken nur noch aufs Handy. Mhm. Keiner macht mir irgendwie etwas anderes. Guckt aus dem Fenster, schaut sich die Landschaft an oder liest ein Buch oder sonst was. Alle gucken sie nur noch aufs Handy. Naja, dann kannst du ja auch gar nicht Auto fahren. Funktioniert ja nicht.
Ja, vielleicht ist es das.
Gute Erklärung.
Vielleicht ist es das, ja.
Schauen wir mal. Wir haben auch Zeitungen mitgebracht, beziehungsweise Hans hat uns auch ein Buch noch zusätzlich mitgebracht. Mal schauen, was wir heute schaffen.
Was unsere Gäste ganz gerne machen, ne?
Ja.
Fällt dir das auf?
Das ist mir jetzt aufgefallen, ja.
Ich werde auch das ganze Buch vorlesen, insofern wird das vielleicht die längste Folge von euch.
Ja, wir haben ja unseren Lieblingskommentar, den wir mal hatten, war betreutes, das ist ja betreutes Lesen.
Genau, und das ist genau richtig.
Das können wir dann natürlich jetzt mal auf die Spitze treiben, genau.
Und wir machen das so.
Hat ja auch nur 300 Seiten,
oder? Ungefähr.
Ja, ne?
Und wir machen das so, dass einer von uns anfängt, wir ziehen jetzt gleich Streichhölzer, ob Lars oder ich, und Hans ist dann in der Mitte. Und jeder, wie gesagt, kommt einmal dran. Lars, wer soll anfangen?
Ich fange an, weil ich gestehen muss, ich habe eine Zeitung, die Octane. Ich weiß gar nicht, was sie kostet, weil ich habe die nämlich nicht bezahlt. Ich habe die geliehen bekommen.
Geliehen?
Ja, ich habe die geliehen bekommen.
Und du hast die einfach gemobst auf dem Messestand.
Nee.
Das ist eine sehr eigene Interpretation von Leier.
Nein, ich habe gesagt, dass ich die morgen wieder zurückbringe. Das ist nämlich die letzte aktuelle Ausgabe. Das ist die Ausgabe 75. Und ich finde hier tatsächlich gar keinen Preis drauf. Weißt du, was die kostet? 9 Euro, glaube ich, ne? 9 Euro.
Legen wir jetzt fest.
Nee, wurde uns gesagt. Auf der Messe 5 Euro. Also wäre, so, wenn wir das ausstrahlen, ist die Messe schon vorbei. Aber vielleicht sind die ja auch in Essen.
Für nächstes Jahr.
Oder für nächstes Jahr. Da gibt es sie dann günstiger. Und es gibt auch ein super Angebot für ein Abo. Also es ist Octane, Ausgabe 75.
9 Euro ist so ganz schön viel.
Oder? Und 9 Euro.
Da gibt es aber ganz andere Preise noch.
Ich kann mich erinnern, als der Playboy 9 Mark gekostet hat.
Auch da sind ab und zu mal
Autos. Das Gespräch kriegt jetzt langsam eine Wendung, aber wenn du gerade dabei bist, du weißt ja auch, was ich für ein Auto fahre. Ein 108er. Mhm. Und ich habe, und das kann ich nur jedem empfehlen, Zeitschriften genau aus dem Monat und dem Jahr, wo das Fahrzeug gebaut worden ist, und die liegen hinten auf der Hutablage. Da ist auch eine amerikanische Zeitschrift dabei. Du hast den Namen gerade genannt.
Sehr gut.
Ja, also es ist so, dass ich auf der Messe bin und ich hatte auch ganze Menge zu tun. Das ist meine Entschuldigung im Vorwege zu der Messe auch, und deshalb habe ich die gar nicht gelesen, sondern ich habe die heute von unserem, auch mit dem Stand auf der Messe oder so für eine Firma. Und Octane ist nebenan gewesen. Da dachte ich, auch das ist ja praktisch, hole ich mir mal eine Zeitung und dann kann ich die ja noch lesen so nebenbei. Und dann war aber heute so viel los auf der Messe, dass ich tatsächlich nicht zum Lesen gekommen bin. Was natürlich super ist, dass viel los ist auf der Messe, aber
für einen Podcast, der über Zeitschriften berichten möchte, ist es suboptimal.
Ist es suboptimal, ja. Genau. Und da bin ich jetzt aber kurz vor Feierabend da hingegangen, habe gesagt, ich brauche mal die aktuelle Ausgabe. Und dann haben sie gesagt, wir haben keine mehr. Alle ausverkauft. Na, sie könnten mir Ausgabe 74 geben. Die hat sie dann rausgeholt. Das war dann auch ganz gut. Aber dann hat ein Mitarbeiter gesagt, dass er sich eine zur Seite gelegt hat. Und ich, wenn ich die morgen früh wieder abgebe, dann würde er sie mir für heute leihen. Und dann hatte ich eigentlich gehofft, dass ich da nochmal reingucken kann. Dann waren wir aber beim Pagode-Club und naja, wie das so ist. Und jetzt habe ich nicht reingeguckt. Aber das, die Story, die da drin ist, die mir empfohlen wurde, und das Auto kannte ich nicht. Tatsächlich. Und zwar haben sie hier den Ferrari 365 GTB-4 Nart Spider drin von 1988. Und der sieht schon un-Ferrari-mäßig aus, finde ich. Ne? Also wir sitzen ja hier zusammen, wir können auch mal drauf gucken. Aber er hat auf jeden Fall was. Er ist schwarz-rot in dem Fall. Ich weiß nicht, ob der Nart das immer war, aber wer die Octane kennt, weiß, dass das halt ein sehr intensiv recherchierter und ausführlicher Bericht ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch wieder lesenswert ist. Genau. Also meine Empfehlung ist dann in dieser Ausgabe die Octane Ausgabe 75.
Kurz und knapp diesmal. Also und Hausaufgabe, wir lesen den Artikel nach und
genau, ja. Aber es sind schöne Bilder drin, so wenn ich das schon mal so durchblättere, ne?
Das und, ist ja bei der Octane sowieso, die ist, eine, ist ein sehr hochwertig gemachtes Magazin.
Ja, genau. Achso, du sagst gerade 9 Euro. Also es gibt Zeitschriften so zwischen 3,50 und 15 Euro oder es gibt auch mal eine, die irgendwie 20 Euro kostet. Also es bewegt sich so grob, sage ich mal, zwischen 5 und 20 Euro ungefähr. Also die liegen dann mit 9 Euro im guten Mittel. Und die Zeitung ist aber eben auch wertig, also vom Papier her. Es gibt Zeitschriften, die noch wertiger sind, ne, also die noch buchähnlicher sind als jetzt die Octane, aber die Octane ist schon Ram. Erstmal, ist schon mal Ram zum Beispiel, genau. Aber die Ram, da sind wir eben bei irgendwas zwischen
20 Euro.
Ja, 15 bis 20 Euro, genau, so kostet die. Aber die ist auch doppelt so dick, muss man auch sagen. Aber was auf jeden Fall immer sehr schön ist in der Octane, und das haben sie über alle 75 Ausgaben durchgezogen, ist, das sind immer sehr gut recherchierte Artikel drin, die ausführlich geschrieben sind, und ich mag auch den Schreibstil. Nicht alle Sachen lassen sich gut und flüssig lesen auch. Ne? Manche Sachen sind so ein bisschen häufig geschrieben oder zwischendurch fängt man nochmal wieder, also es ist nicht so ein roter Faden, und das machen die schon sehr, sehr gut. Auch wenn ich jetzt natürlich die Ausgabe hier nicht gelesen habe, auch wie ich das so vorhatte. Und,
aber wir hatten zu deiner Verteidigung, ja, und deiner Ehrenrettung,
ja,
wir hatten die Octane in der Vergangenheit schon mal gehabt. Das heißt, hört euch einfach mal ein paar alte Folgen von uns an. Da hatten wir die Octane zwei, dreimal auch bereits vorgestellt.
Ja, genau. Es gibt irgendwie Ausgaben, 10 Ausgaben vorher, glaube ich, 65 oder so, wo Enzo Ferrari sehr intensiv, also mit seiner ganzen Lebensgeschichte, Vita, mit allem drum und dran, auch ein bisschen so Insight oder Sachen, die ich nicht wusste. Fahreristen wissen das wahrscheinlich, wussten das wahrscheinlich vorher schon. Aber für jemanden, der jetzt nicht ganz so dem Ferrari verfallen ist, der wusste das vielleicht nicht. Und das ist, und das macht die Octane aus für mich, dass sie wirklich immer gut recherchiert ist und sehr, sehr umfangreich und sind auch mit, ist eine ganze Menge unterschiedliche Fahrzeuge drin, ne? So von der Sache her, genau. Also das ist meine...
Ich schätze mal, die profitieren auch davon, dass das eine internationale Marke ist und dass sie dann eben dadurch natürlich
so ein bisschen Synergien haben. Ne? Genau, der Ursprung ist in England und die englische Zeitung war dann schon 10 Jahre am Markt und dann hat der aktuelle Geschäftsführer der Octane eben
2012 war er, glaube ich.
2012, sagte er, 2012 fing er an, die Zeitung dann nach Deutschland zu holen und hat jetzt halt inzwischen 75 Ausgaben gemacht. Mhm. Und durchweg noch was ganz Cooles, was ich heute erfahren habe. Also man kann ja von vielen Zeitschriften ältere Ausgaben bekommen. Die haben tatsächlich noch von allen Ausgaben Sachen auf Lager. Also man kann auch Ausgabe 1 noch bekommen, wenn man möchte. Und machen das einem sehr, sehr einfach. Also man kann auf der Octane-Webseite sich einfach die Ausgabe 63, wenn man die haben möchte, oder die Ausgabe 64, die kann man sich bestellen. Und wenn man dann Mackies Rat folgen möchte, dass man eine Zeitschrift haben möchte, wo eben das auch behandelt ist, was man selber fährt, dann kann man sich halt die Octane, wenn die dieses Auto mal behandelt hat, dann kann man sich natürlich auch die Zeitung noch kaufen. Das finde ich smart, ne? Dass man, weil das ist ja nichts, was
das ist sehr serviceorientiert.
Ja, aber es ist ja auch, also diese Artikel veraltern ja nicht oder so, sondern die sind ja, die bleiben ja aktuell.
Nee, und die Octane, ne, gehört ja auch zu den Magazinen, die nicht im Altpapier landen, sondern sowas hebt man ja auf und sammelt.
Ja.
Und von daher, wie du sagst, ist das immer aktuell, wenn man da entsprechend was liist.
Sehr schön. Lass einmal durchgeblättert, ist eine bunte Mischung drin.
Ist eine bunte Mischung drin.
Also es ist nicht nur der Ferrari spannend, sondern...
Was ich sehr schön fand...
Ist noch ein Lancia drin und ein...
Der Range Rover, erste Generation, als Dreitürer.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut.
Ja, wunderschönes
Auto. Aber ich würde sagen, wir machen nächstes Mal die Hausaufgaben.
Jawohl.
Herr Bickert.
Ja. Sitzen sechs, ne? Oder sechs sitzen.
Naja, ein bisschen was wusstest du.
Bisschen
ja,
was hast du erzählt. Vier will ich. Gut, jetzt müssen wir es besser machen, Hans.
Ich bin völlig unvorbereitet, wie man an diesen eingeklebten Zettel hier im Heft sehen kann. Als alter Streber. So, wenn ich schon in der Schule kein Streber war, kann ich ja jetzt das ein bisschen nachholen. Zuerst mal darf ich ein bisschen erhöhen auf 9,90 Euro pro Heft.
Sehr gut.
Es ist noch nicht so, dass man einen Leasingvertrag für jedes Heft abschließen muss, aber
schon
ist 90 Cent mehr, ne?
Ja.
Also, ja.
Aber das ist halt die andere Mehrwertsteuer, oder?
Das ist möglicherweise noch die Nova drauf. Keine Ahnung. In Österreich muss man ja für Autos, die viel verbrauchen, auch eine Normverbrauchsabgabe zahlen. Vielleicht fällt das auch an bei den Autoreviews, weiß
ich nicht. Ja, ich glaube es nicht, nein. Aber es ist vielleicht das 1% mehr.
Ich habe einen Verdacht, es liegt an der niedrigen Auflage.
Ja,
weil Österreich ist ja ein beschauliches und eher klein geratenes Nachbarland. Da sind die Verkaufszahlen wahrscheinlich nicht so hoch wie jetzt von der Automotorensport und sowas. Ist Österreichs führendes Automagazin, glaube ich, immer noch.
Und wir hatten sie hier noch nicht gehabt?
Nein.
Die Autorevue.
Autorevue aus dem Nachbarland Österreich.
Ich bin so ein bisschen austrophil, deswegen habe ich es natürlich auch mitgebracht. Also ich bin auch so, ganz gerne so in der Wiener Ecke unterwegs, was ein bisschen auch an dem Schmäh liegt, der da gepflegt wird. Also an dem Dialekt, den man da spricht, aber auch der Art und Weise, wie man spricht. Also diese Kaffeehauskultur. Man setzt sich in ein Kaffeehaus und dann redet man da stundenlang über Politik, über Literatur, über
Musik.
Musik. Und irgendwann landet man wieder bei Falco und sagt, es ist schade, ist das gestorben ist, was ja auch stimmt. Und so meandert man durch den Tag. Und diese Kultur, die, finde ich, schlägt sich in diesem Heft auch nieder. Also das spürt man an den Texten. Das ist so eine Lust am Fabulieren, die man sonst nirgends findet. Und das macht das auch so besonders. Und das ist so eine Art zu schreiben und so Texte zu gestalten, die man eigentlich sonst nirgends findet. Deswegen finde ich dieses Heft so spannend. Und deswegen habe ich es auch, ehrlich gesagt, ich oute mich, abonniert. Also es ist gar nicht so einfach, das nach Deutschland zu kriegen. Aber
das wäre meine Frage gewesen. Abonnieren. Das heißt, du hast es nicht am Kiosk bekommen, sondern...
Jetzt wohne ich in München und es wäre natürlich immer eine ganz gute Ausrede, um schnell mal auf einer Landstraße nach Österreich zu fahren, jeden Monat. Aber ich kriege es tatsächlich ins Haus geliefert.
Mhm. Super. Na, wir hatten mal die Austro Classic. Mhm. Ne? Also, ich glaube schon zweimal auch. Mhm. Und die kann man sehr einfach online bestellen und auch abonnieren. Die schicken ganz normal nach Deutschland. Das ist, glaube ich, die größte klassische Zeitung, also für klassische Fahrzeuge in Österreich.
So, und das ist natürlich das, was ich zugeben muss. Das Heft ist gar nicht für klassische Fahrzeuge. Es ist eine quasi moderne Autozeitschrift. Da geht es auch ganz viel um aktuelle Fahrzeuge. Es gibt aber hinten immer eine Sektion, wo es auch um klassische Fahrzeuge geht. Also in diesem Fall geht es um Lancia Flaminia Superleggera Touring.
Ja.
Ganz schöner Artikel mit ganz wunderbaren Schwarz-Weiß-Fotos. Das muss man auch sagen. Die Fotografie in der Autorevue ist auch immer herausragend gut. Und das lassen sie sich auch oft nicht nehmen. Also sind wenig Herstellerfotos drin und viele selbst fotografierte Strecken. Das finde ich auch immer ganz toll. Also das macht schon wirklich Spaß.
Spricht für die Qualität der Zeitung natürlich, weil das ist ja ein enorm großer Aufwand, wenn man selber dann noch die Fotoarbeit machen
muss. Ja, und ich glaube, die Redaktion ist auch wirklich an einer Hand abzählbar. Das sind sehr wenige, ein eingeschworenes Team von wenigen Leuten, die das machen. Da gehört auch der Herbert Völker mit dazu, der die Zeitschrift quasi fast nicht gegründet hat, aber lange Jahre wesentlich bestimmt hat, auch als Chefredakteur, war auch bei mir im Podcast bei Motorikon zu Gast schon. großer Saab-Fan und sehr interessante Persönlichkeit, weil der halt viel auch mit sehr enger Freund von Niki Lauda war und von Gerd Berger und also da in dem Formel-1-Zirkus lange so mit unterwegs war und so. Also ganz, kann ganz spannende Geschichten dazu erzählen. Ja, und wenn man da so reinblättert, dann sind da halt schöne Artikel drin, die einfach Spaß machen. Also da machen auch moderne Autos Spaß und die Artikel über die Elektroautos, die liest man auch gerne, weil die einfach schön geschrieben sind. Also die machen einfach Spaß. Und das mache ich jetzt. Ich lese, ich mache jetzt mal kurz eine ganz kleine Lesung. Es dauert auch nicht lange, tut auch nicht weh. Über den BMW M.
So, und jetzt kommt Werbung. Nein, Quatsch. Wir hatten technische. Ja, ich höre den OMR-Podcast, da kommt dann immer Werbung zwischendurch.
Und wenn die ein technisches Problem haben.
Nee, die machen tatsächlich richtig Werbung beim OMR. Und ich wundere mich immer, kennen die diese 10 Sekunden Vordrücktaste nicht, aber gut, wie auch immer. Wir hatten technische Probleme und du wolltest gerade über das Oktoberfest für jeden Tag kurz was vorlesen. Hast du auch, aber wir haben es ja leider nicht aufgenommen. Deshalb.
Ganz kurze Leseprobe.
Übergebe ich dir nochmal eine Leseprobe für die Autorevue. Und ja, Entschuldigung für diesen Cut oder diese Unterbrechung, aber ich denke, das tut nichts.
Legen wir los, oder?
Legen wir los.
BMW M3 CS Touring. Oktoberfest für jeden Tag. Die BMW M GmbH erweitert ihr Angebot im Segment der Hochleistungssportwagen um ein weiteres Sondermodell, heißt es offiziell. Inoffiziell heißt es Kombi Ultra Brutale. Das zeichnet ja so Schmieden wie die M GmbH oder AMG aus, dass sie aus den unmöglichsten Autos rennstreckentaugliche Ware basteln. Unmögliches Auto wäre zum Beispiel ein Mittelklasse-Kombi. Und wenn Sie dann eins gebastelt haben, setzen Sie noch was drauf. Weil verrückter geht immer. Ja, genau so ein Auto ist der M3 CS Touring. Ist echt ein spannendes Auto, haben wir gerade schon festgestellt. Ne? Also, aber der Artikel ist eben auch schön geschrieben. Und so ist es mit den ganz vielen anderen Artikeln auch. Also zum Beispiel auch ein schönes Stück über den neuen BMW M5. Genauso wie sowas eher Philosophisches wie das Auto als Politikum von David Staritz. Spannender Typ, weil der auf der einen Seite für die Autorevue schreibt und auf der anderen Seite Künstler ist und ganz tolle Skulpturen macht. Maschinen nämlich. Tatsächlich baut er Maschinen, die sich dann auch bewegen, teilweise komische Geräusche machen oder einen so richtig erschrecken in der Ausstellung oder so. Also ein sehr kreativer Typ. Es macht wirklich Spaß, dieses Heft zu lesen. Was auch dann Spaß macht, sind so Artikel über so aktuelle Autos, wie zum Beispiel diesen MG Cyberster, diesen Elektro-Roadster. Ich bin neulich in MG gefahren, das war eines der schlechtesten Autos, die ich jemals gefahren bin. Aber das Auto klingt ganz interessant, zumindest wenn man den Artikel gelesen hat.
Ich habe den noch nicht gesehen, sehe jetzt zum ersten Mal ein Bild von dem. Aber MG ist ja bloß der Markenname aufgekauft worden.
Genau, das
ist ein chinesischer Hersteller.
Chinesischer Hersteller hat sich den Namen gekauft und hat bis jetzt eigentlich, glaube ich, vor allem so SUV-Ware
So Mini-SUVs gebaut.
Und jetzt plötzlich bauen die tatsächlich das, was MG eigentlich mal ausgezeichnet hat, nämlich Roadster. Eine ganz interessante Wendung der Geschichte.
Ja. Sehr schön.
Autorevue. Aus dem schönen Österreich.
In Österreich zu beziehen. Ich weiß nicht, in Deutschland schwer zu kriegen, wahrscheinlich in Bahnhofsbuchhandlungen oder am Flughafen oder so möglicherweise.
Eine sehr schöne Leseempfehlung.
Ja, sehr empfehlenswert.
Vielen lieben Dank, aber das ist ja nicht alles, was du uns mitgebracht hast. Du hast uns noch was anderes mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht, was, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen sowas wie die Bibel. Also, bloß interessant. Das Buch heißt Autos schneller machen und ist von Gerd Hack. Ihr habt ja, habe ich gehört, über Gerd Hack schon mal gesprochen im Podcast. Also Gerd Hack war ja Autojournalist, hat ja, viel genau. Für die Automotor und Sport geschrieben,
ja.
Hat auch einen Großteil der, jetzt helfe ich mir, selbst Bücher mit verfasst.
Genau.
Und war auch mal, man glaubt es gar nicht, 5 Jahre lang Geschäftsführer von Alpina.
Verrückt. Der sollte wissen, wie man Autos schneller macht.
Und der weiß das auch wirklich, denn der führt einen hier durch die, wie soll ich sagen, durch die klassischen Tuning-Tugenden durch. Das ist wirklich das ist wirklich spannend, weil da erfährt man alles von Grund auf. Also was ist der Mitteldruck? Was ist, warum vier Ventiler? Wie funktioniert ein Turbolader? Wie entdrosselt man die Saugwege? Was sind Quetschflächen und wofür braucht man die? Wie funktioniert eigentlich die Zündkerzenanlage oder die Zündanlage an sich? Da ist auf jeder Seite ist irgendwas Spannendes. Und es sind alles so Grundlagen, die man natürlich in Zeiten von Elektromotor vorne und hinten nicht mehr richtig braucht. Aber wer wissen will, wie klassische Verbrennungsmotoren funktionieren, der muss eigentlich dieses Buch lesen.
Jetzt hast du da lauter Klebchen drin. Mhm. Hast du die drin, weil du ganz explizit selber nach bestimmten Problemen die Lösung halt gesucht hast? Oder hast du dir wirklich mal das Werk vorgenommen und hast das einfach von vorne bis hinten durchgelesen?
Ich habe das tatsächlich mal durchgelesen irgendwann, weil ich das wirklich spannend fand. Und es ist ja nicht nur so, dass es erklärt, wie sowas funktioniert, sondern das Ganze heißt ja, Autos schneller machen. Ja. Es geht also auch noch darum, wie holt man da mehr raus? Und da geht es von dem ganz klassischen Tuning, also Ansaugwege irgendwie gängiger machen, Auspuff irgendwie ausräumen, über mehr Ventile rein, mehr Hubraum rausholen, Turbolader dran schrauben und so weiter und so fort. Das ist alles da geschildert und das macht echt Spaß. Und da gibt es hinten noch so eine Sektion, wo er so Vorschläge macht. Also da steht dann Audi als interessante Tuning-Basis. Und dann erklärt er nochmal, was.
Von wann ist denn das Buch? Das muss man ja vielleicht dazu sagen.
Es gibt es in verschiedenen Auflagen. Diese Auflage ist von 1995.
Oh, wow. Okay. Ich hätte gedacht 80er sogar.
Und da ist dann auch.
Nee, da war jetzt der Fünfzylinder, ist da zum Beispiel.
Porsche Tuning mit dabei und ich glaube sogar Käfer Tuning mit drin. Ja. Da wird auch noch ein VW Käfer getunt.
Also da sind wir ja wieder mehr in unserem Sektor.
Also es ist wirklich fantastisch. Und danach weiß man eigentlich, wie das alles funktioniert. Alleine schon, um nicht mehr von der Werkstatt übers Ohr gehauen zu werden. Das ist ganz gut zu lesen.
Das ist ein sehr schöner
Hinweis. Aber eben immer mit diesem Fokus, wie kriege ich die Karre schneller? Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja alle brauchen.
Irgendwie. Jetzt ist die spannende Frage, hast du dich daran auch schon mal orientiert und die Karre schneller gemacht, wie du so schon sagst?
Null. Ich bin ja ein Mann des Wortes. Ich bin ja gelernter Werbetexter und kann zwar einen Schraubenschlüssel festhalten, aber ansonsten...
Aber du hättest ja auch jemand anders beauftragen können, der das dann macht, aber du gibst vor, wohin die Richtung geht.
Ja, aber da bin ich dann, das beißt sich dann wieder mit meiner Eigenschaft als Originalitätsfetischist. Also wenn... Veränderungen am Auto dann nur mit Originalteilen.
Ja. Ja. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und
also, wenn ich das so sagen darf, das Auto, mit dem ich hergekommen bin, das hat eigentlich nur zwei wesentliche Modifikationen, nämlich erstens, dass die Bremse vom Nachfolger stammt und dadurch deutlich standfester ist und dass ich ein originales Holzlenkrad eingebaut habe. Das war da nicht drin, aber ich habe mir ein originales Werksholzlenkrad besorgt, weil das auch wieder das Analoge und das ist halt anders, als wenn man so ein abgekrabbeltes altes Leder, Entschuldigung, nichts gegen das Lederzentrum, du hättest das natürlich super wieder hingekriegt, aber das
problemlos war.
Es gibt halt auch noch Alternativen zum Leder, das muss man einfach so sagen, das ist so.
Aber das ist ja, also ich meine, Holzlenkräder hat man halt ganz früher gemacht und dann hat man irgendwann mal Bakelit, ne?
Ja,
Bakelit.
Ja.
Mit reingenommen, was ich persönlich hübsch finde, muss ich sagen, ne? Also so ein 108er mit einem Bakelit-Lenkrad, das kann ich schon nachvollziehen. Aber man ist ja dann irgendwann aufs Lederlenkrad gekommen und dann auch da geblieben und ich glaube, das hat auch gute Gründe.
Es gab natürlich dann irgendwann einen ganz fantastischen Konzernlenker und ich glaube, auf den ging das auch zurück, nämlich Ferdinand Piëch. Mit Sicherheit hat der das angestoßen, dass es bei Audi Holzlenkräder gibt, aber mit Airbag drin. Und so. Ja. Also es sind ganz moderne Lenkräder, die aber einen durchgehenden Holzkranz haben und nicht so halb verschämt, wie bei Mercedes das so war, dass dann da das von Leder unterbrochen wurde und dann wieder ein kleines Stück Holz kommt, sondern es ist tatsächlich bei den Audi-Holzlenkrädern aus den 90er und 2000er Jahren ist das ein umgehender Holzkranz und das, ja,
wie ist das
trifft genau meinen Nerv.
Wie ist das von der Haptik her? Weil man schwitzt ja, ist ja ganz normal und wenn du dann so lackiertes Holz hast, hast du ja eine ganz glatte Oberfläche. Gibt es da Probleme, dass man...
Ich finde es extrem griffig eigentlich. Okay. Also ich finde es total angenehm. Aber Das ist sicher nicht so griffig, wie wenn das jetzt mit Alcantara bezogen
wird. Ja, na gut, okay, Alcantara ist jetzt das Extrem dann sozusagen dagegen, aber finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, wobei Audi ja auch einer der ganz wenigen Hersteller ist, der noch auch Nürburgleder als Lenkrad hat. Ne? Mhm. Also es gibt auch gar nicht mehr so, also als Originallenkrad, genau. So, das ist dann schon auch spannend, ja, genau. Und man kriegt auch Alcantara-Lederlenkräder, also Alcantara-Lenkräder von bei Audi, ne? Kriegt man auch nicht bei jedem. Also Alcantara schon mal eher, aber Nürburgring eigentlich eher selten. Das gibt es auch
spannend
bei Audi.
Spannend finde ich es halt, was die Crash-Sicherheit angeht. Ne? Also ich möchte kein splitterndes Holz irgendwo im Interieur haben, so schön wie es aussieht. Ich glaube, dass da bei Audi auch wieder irgendwas dahinter steckt, dass du da, weiß ich nicht, einen Kern drin hast aus Aluminium oder wie auch immer. Bei Mercedes ist das ja so. Wenn du die Holzvertäfelung hast vom 124er zum Beispiel, das ist ja kein Vollholz. Da ist unten drunter eine Aluminiumplatte. Genau. Eben aus Gründen der Crash-Sicherheit, damit das nicht splittert. Und das wird bei Audi mit dem Lenkrad ähnlich sein.
Mit Sicherheit wurde da mindestens 12 Jahre lang dran geforscht.
Wie ich das mache, dann richtig. Also das sind ja super Autos.
Naja, normal brauchen sie 3 Jahre, ne, für ein neues Auto. Also muss auch der Lenkradhersteller, glaube ich, in 3 Jahren abliefern.
Ja, aber man denkt das immer so. Aber ich hatte ja Heinrich Timm zu Gast, den Alu-Papst, den Leichtbau-Papst von Audi. Und wenn man diese Geschichte rekapituliert, wie lange Audi zusammen mit Alcoa an diesem Material Aluminium geforscht hat, bis das einsetzbar war als Knotenpunkte in so einer Spaceframe-Karosserie, das waren deutlich mehr als 10 Jahre. Also da wurde schon wirklich Grundlagenforschung betrieben.
Die Entwicklung des Fahrzeugs mag ja kürzer sein oder der einzelnen Bauteile, aber bis du den Werkstoff hast, wo du sagst, den möchte ich da und da einsetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das länger dauert. Aber was ich sehr, sehr schön finde, wir haben uns ja im Vorfeld nicht abgesprochen, was wir vortragen. Und du hast jetzt mit Auto schneller mache ein Thema angesprochen und hast mir eine goldene Brücke zu dem gebaut, was ich mitgebracht habe. Und ich habe auch eine Zeitschrift dabei, die wir so noch nicht gehabt haben. Also genauso wie die Autorevue.
Aber die Zuschauer können mal raten, um welche Marke es geht.
Das ist unfair. Das war Zufall.
Ach so. Aber es gibt diese Zeitung auch mit 3 Buchstaben. Und dann.
Ja, aber das will ja gar keiner lesen. Also die Zeitschrift ist abgefahren. Also so steht es jedenfalls da oben.
Ja.
Es ist Mercedes Tuning, so heißt die Zeitschrift. Ausgabe 2,25, ganz aktuell, für 6,90 Euro. Also ich habe hier den Billigheimer.
Ja.
Aber der hat es in sich.
Ein tolles Auto auf dem Titel.
Tolles Auto auf dem Titel. Mhm. Und das war jetzt gar nicht, dass ich sagen wollte, hier. Mercedes will ich unbedingt hier nochmal positionieren, wie auch immer. Da ist ein Auto drin, das stelle ich euch gleich vor, das ist mein absolutes Traumauto.
Du sag mal kurz, was auf dem Titel ist.
Das auf dem Titel sage ich auch. Das ist eine S-Klasse, aber
getuned. W126.
Ja, genau. Aber getuned. Vorne zum einen die SEC-Front und das ist nicht einfach nur der Kühlergrill, der ausgetauscht wird, da müssen auch die Kotflügel angepasst werden. Aber es ist ein Kombi. Mhm. Und es hat das Heck vom 124er. Kommen wir aber auch gleich dazu. Werde ich gleich ein bisschen was zu diesem Umbau sagen.
Also Sebastian Nast, wem der Name noch was sagt, hätte seine Freude an diesem Fahrzeug gehabt.
Dann erklär uns noch schnell, wer Sebastian Nast ist.
Das war der Initiator des Mercedes Exotenforums. Ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Aber der hat sich genau für solche Umbauten erwärmt.
Also, ich finde es ja auch schade, dass es die S-Klasse, also fand ich schon immer, dass es die S-Klasse nicht als Kombi, also standardmäßig gibt und auch den A8. Mhm. Wäre doch ein sensationeller Kombi, oder nicht? Ich weiß, dass es
gab's als Studien. V8 gab es als Kombi mindestens 2 Stück.
Für Ursula Pierch.
Für seine Frau hat er einen gemacht und ich habe einen auch mal in Hamburg gesehen.
Es gibt immer mal wieder eine S-Klasse als Kombi. Also der
Soldat Bonai
hat ja auch ein paar S-Klassen als Kombi und glaube auch A8, ne?
Ja.
Meine ich. Also es gibt das immer mal wieder, aber halt nicht so standardmäßig, sondern es ist halt bei der E-Klasse oder halt bei dem 5er oder bei dem A6 ist ja dann halt immer Schluss mit Kombi. Ne?
Ja.
Und klar, ist natürlich auch dann, wo du gerade über die Zeitung gesprochen hast und gesagt hast, für ein kleineres Land ist es natürlich auch der Kombi für eine kleinere Käuferschicht weltweit gesehen, weil Also ich bin ja viel auf der Welt unterwegs gewesen beruflich und es wird ja überall geschmunzelt, also weltweit, dass wir Deutschen alle Kombis fahren, ne? Weil keiner will, also die fahren ja alle eine Limousine oder ein SUV eben, ne?
Mittlerweile SUV. Und ja. Ein SUV ist nichts anderes als ein hochgelegter Kombi, nur mal so. Aber hier ist der
Meinst Abend du den
der
Golf goldenen Cross Country
zum Beispiel. Hier ist der Abend der goldenen Brücken, der gebaut wird. Ja. Und dieses Auto kommt nicht aus Deutschland. Das Auto kommt aus Japan, ist eine ganz tolle Geschichte und uns interessieren ja auch immer die Menschen hinter den Autos.
Ja, unbedingt.
Ein japanischer Comedian hat damals gesagt, ich möchte S-Klasse haben, aber als Kombi.
Haben die Humor.
Und hat, der hat Humor gehabt, genau. Und der hat halt das in Auftrag gegeben bei einem japanischen Karosseriebauer. Und es ist tatsächlich das Heck vom W124 dran. Was allerdings breiter ist als der 126er, also da stecken hunderte von Stunden an Karosseriearbeit drin. Und das hat halt nicht gereicht, einfach ein Kombi draus zu machen, sondern wie gesagt, die Front ist auch angepasst worden, ist nämlich die SEC-Front, was auch größerer Aufwand war, das umzubauen. Und als ob das nicht reicht, gibt es halt noch ein AMG-Kit on top. Das ist ein 500er TE, also ein super schönes Auto, aber gar nicht das, was ich euch vorstellen wollte. Also man merkt schon in dieser Zeitung, da steckt
ja, mehrere Sachen. Das ist doch sensationell.
Das ist sensationell, aber jetzt kommt und bitte nicht lachen.
Und der Auftraggeber besitzt das Auto noch? Steht das
Nein, der Auftraggeber hat das nicht mehr. Das ist ein anderer japanischer Hand allerdings auch weiterhin. Hatte auch zwischendurch, so wie es hier im Artikel drin steht, keine guten Zeiten gehabt. Also es musste umfangreich restauriert werden. Die ganze Innenausstattung war raus, sehr viel Rost. Aber der jetzige Besitzer hat das komplett neu aufgebaut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das schon weitergegeben an seinen Sohn.
Sehr gut.
Ja, richtig seine Hausaufgaben gemacht.
Richtig seine
Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist der Streber, der wahre Streber hier.
Ne? Ja, es gibt halt Menschen, die nehmen das ernst, wenn sie so einen Podcast machen. Die lesen die Zeitschriften auch, ne? So. Wirklich, das ist ein Auto, was mir unheimlich gut gefällt. Mercedes G-Klasse, aber nicht irgendeine, sondern die Variante von der deutschen Bundeswehr, der Wolf. Und es gibt in Amerika, also das Auto wird so nicht mehr produziert, es ist auf Basis des 461, die kurze Version, es gibt auch sogar eine lange Version. Der große Unterschied ist, es ist ein offenes Fahrzeug, ist letztendlich ein Cabrio. Man kann die Frontscheibe umklappen nach vorne. Es hat einen Überrollbügel hinterm Fahrersitz. Und später allerdings gab es auch noch einen Überrollbügel hinten, wo dann die Beifahrer sitzen oder die zusätzlichen Passagiere sitzen. Und es gibt eine Firma in Amerika, die Expedition Motor Company, kurz EMC, die diese Fahrzeuge, sind ja ausgemustert von der Bundeswehr, kann man heute auch noch kaufen über die FEBEC, dem Verwerter der Bundeswehr, allerdings im ganz schlechten Zustand und die nehmen die komplett auseinander. Und wie es bei Amerikanern natürlich dann so ist, die machen die dann halt modern. Customized. Ja? Also da kannst du sagen, was du reinhaben willst. Das ist auch gar nicht das, was mir gefällt. Mir gefällt er im Originalzustand. Der hier ist jetzt natürlich wirklich schön gemacht, komplett neu lackiert, innen drin neue Ausstattung. Hat ein Automatikgetriebe bekommen, der echte Wolf, das ist ein 250 GD, der hat einen Schalter. Der Motor ist auch original, ist auch ganz klar, damit zieht man die Wurst nicht vom Teller oder wie heißt das, ne? Also mit 90 PS, da passiert nicht viel. Aber ich finde das so toll, dass du so ein wirklich puristisches Fahrzeug hast. Der ist ja nicht für die Autobahn und gar nichts gemacht, sondern es ist ein reinrassiger Geländewagen. Und dass du da einfach die Windschutzscheibe nach vorne klappen kannst, das Verdeck, das ist ja bloß eine Plane, das ist ein Spriegelaufbau, rollst du halt zusammen und dann bist du da komplett an der freien Luft. Und wenn du da noch die Langversion davon hast, also die jetzige normale G-Größe sozusagen, dann kannst du da hinten noch nicht nur eine Bank einbauen, sondern seitlich, also quer zur Fahrtrichtung, links und rechts zwei Klappbänke. Und dann kannst du da 9 Personen mit transportieren. Und das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Das wäre eine super Gaudi, wenn man sowas machen würde. Und die Amerikaner, wie gesagt, haben sich darauf spezialisiert. Die haben über, 200 Fahrzeuge mittlerweile, irgendwo hatte ich das gelesen, umgebaut. Und jetzt dürft ihr mal raten, was so ein Umbau kostet. Ist komplett zerlegt, alles ist neu gemacht. Werft doch mal einen Preis in die Runde.
$150,000.
Wo sind die denn in Amerika, weißt du das? In welchem Staat?
In welchem Staat? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Also wenn man auf Instagram schaut, da habe ich die auch schon gesehen.
Also ich glaube, das ist
New York.
In New York, okay, dann ist es nicht ganz so teuer, aber ich glaube, 150 werden nicht reichen. Ich schätze, dass die 550 dafür haben wollen.
Nee, das ist plus ein bisschen Auto. Zu hoch. Das ist ein bisschen zu hoch. Also 180, da geht's los. Und da ist ganz schnell eine 2 davor. Das Exemplar hier liegt bei 200.
Also es macht sich bezahlt bei solchen Schätzfragen, wenn man einen Podcast hat, wo man mit Autofachleuten sich unterhält.
Offensichtlich. Ja, genau. Das stimmt. Wir müssen Hans näher öfters einladen. Ne? Aber
das hat natürlich so ein besseres Gespür dafür.
Das ist natürlich verrückt. Ne? Also die Wölfe, wenn du die bei der Bundeswehr gekauft hast, noch vor ein paar Jahren, die hast du hinterhergeschmissen bekommen. Ja. Jetzt gibt es keine mehr im guten Zustand. Die musst du alle überarbeiten.
Wenn die von der Bundeswehr kamen, wenn ich das sagen darf, waren die aber auch nicht im guten Zustand.
Es gab Depotfahrzeuge.
Waren die ja durch alle Hände von
Wehrdienstpflichtigen
schon durchgegangen.
Aber es gab halt
zu Tode gewartet.
Ne? Fahrzeuge, die einfach wirklich bloß abgestellt worden sind für den Ernstfall.
Für den Ernstfall, ja.
Nicht weiter benutzt worden sind. Aber die Zeiten sind schon lange, lange weg. Aber das war an für sich der Aufhänger, warum ich dieses.
Und wo liegt jetzt so ein Auto unrestauriert, weißt du das?
Das ist schwierig, weil die Febeck versteigert die ja. Man kann dann in die Listen reinschauen, zu welchen Preisen. Mhm. Aber du hast die mal für deutlich unter 20 bekommen, im guten Zustand. Mhm. Und jetzt sind die vielleicht so bei 30, aber eher Ersatzteilspender. Da musst du aus 2 in 1 machen.
Okay, also musst du dir 2 kaufen für 60 und die beide dann in die USA verschiffen. Und dann musst du ab 180, also musst du 250.000 noch für den Umbau bezahlen. Und dann hast du ein Auto. Für das du dann 350.000 ausgegeben hast. Und das kannst du dann verkaufen für. Also es ist kein Geschäftsmodell, wollte ich darauf hinaus.
Wir rutschen verdächtig nah an so einen Rolls-Royce Cullinan ran, ne? Also
muss
man sich dann schon fragen, für was man sich entscheidet.
Die Frage ist einfach zu beantworten. Also für mich wäre es
der Mercedes. Für dich, ja.
Ja, so einen Cullinan würde ich nicht fahren wollen. Das ist mir viel zu schade. Also den fährst du doch nicht artgerecht, sage ich mal. Du fährst den ja nicht über Stock und Stein.
Ich wäre ja dann.
Aber den ja auch nicht mehr. Dann fährst du ja auch schon mit 300.000 Euro durch den Schlamm. Das willst du auch gar nicht mehr.
Den richtigen Wolf, den würde ich natürlich dann durch den Schlamm jagen.
Ich wäre dann für. Also es gibt in Amerika eine Firma auch, die die alten Broncos aus den Ende 60ern neu aufbauen und dann eben auch viel Elektrik reinmachen, also dass zum Beispiel die Kurbel von dem Fenster ist dann ein Schalter.
Das
ist
wirklich
Kurbel
kein Schalter, ist, ja, das ja, habe ich
genau,
gesehen.
Die Kurbel ist noch da.
Die kannst du nur halt so ein Stück Schalter bewegen.
Genau, und dann geht das Fenster elektrisch hoch und runter. Und diese Autos, die liegen so bei 150 maximal, also so zwischen 70, wir fangen so bei 70, 75.000 fangen die an, wenn die voll restauriert sind. Ich wäre dann für sowas eher zu haben. Ich würde dann den Bronco haben wollen, ehrlich gesagt.
Und jetzt wurde mir schon wieder eine Brücke gebaut.
Ja.
Weil du gesagt hast, elektrisch, ne, von analog auf elektrisch umgebaut. Und da komme ich zum letzten Artikel hier drin. Überschrift emissionsloser Uldi. Und ich hatte zuerst gelesen, emotionsloser
Uldi.
aber das stimmt nicht ganz. Und zwar gibt es in England eine Firma, die eine Pagode elektrifiziert hat, nicht nur Pagoden, auch andere Fahrzeuge, Land Rover etc. wurde hier genannt, aber das hier ist jetzt eine Pagode, die vorgestellt wird, ist ja auch ein Mercedes-Magazin und das fand ich ganz interessant. Ich finde es absolut unnötig, einen Oldtimer umzurüsten auf Elektro, aber das ist sei ja erlaubt. Aber was ich spannend finde, die geben hier an, dass das alles reversibel ist. Die haben die Rohkarosse bei einem Spezialisten aufarbeiten lassen. Auch natürlich von der Pike aufgearbeitet alles. Und sie haben halt bloß den Antriebsstrang rausgenommen und haben dafür einen Elektromotor eingebaut. Und die liefern dir den Motor mit. Wenn du also willst, kannst du das später alles wieder zurückbauen lassen.
Was ich auch spannend davon. Finde ich ein interessantes Konzept. Ich frage mich gerade, wo ich den 6,3-Liter-Motor aus meinem B109 zwischenlagern soll an den gesamten Antriebsstrang. Muss ich mit meiner Frau nochmal sprechen.
Aber die Idee fand ich gar nicht doof. Also was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn ein klassisches Auto kaputt gemacht wird, um da einen anderen Antrieb reinzubringen. Ja, egal, ob das jetzt Elektroantrieb ist oder was anderes, was
da nicht reingehört. Ja, ich stelle mir nur die Frage, wie wahrscheinlich ist das?
Das ist eine berechtigte Frage.
Dass man das wieder zurückbaut.
Und du brauchst auch das passende Kleingeld dafür. Weil der kostet auch, wie viel war das? Jetzt muss ich mal selber gucken. Der kostete sehr viel. Der kostet $300,000. Und du musst das Auto mitbringen.
Aber du kriegst den Motor, ja gut. Wobei, also bei meinem Grand Wagoneer ist es ja so, wenn ich da mal was austausche, ich behalte das, ne?
Mhm. Ja.
Also ich habe eine kaputte Lichtmaschine zu Hause, also, ne?
Aber das ist doch normal. Das habe ich auch.
Ja, ja, aber.
Also das, nicht deine kaputte Lichtmaschine.
Aber. Nein, aber so ist, also alles, was, was erneuert werden muss, weil es dann halt einfach nicht mehr funktioniert, ne? Also ich bin immer ein Freund davon, dass man vielleicht das auch nochmal reparieren lässt oder so, wenn du jemanden findest, der das kann, ist die erste Herausforderung und die zweite ist ja dann, dass der auch Lust dazu haben muss, ne? Das zu reparieren. Aber da hebe ich das schon alles auf. Also vor dem Gedanken her, das Ding auf elektrisch umbauen und dann aber alles, was Verbrenner ist, aufheben. Ist irgendwie, macht Sinn, ja.
Finde ich halt auch.
Aber wird es dann eingewachst oder was macht man damit? Wird eingewachst, ne?
Das ist irgendwie, wird das konserviert.
Wird der Motor gewachst, ne?
Kommt Wachs drüber?
Das ist ja Öl rein.
Öl und Wachs.
Wird der weggestellt. Ich frage mich nur trotzdem, warum man sowas macht.
Das ist eine berechtigte Frage.
Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich habe gar nichts. Also ich bin gar nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein manischer Gegner von Elektroautos. Ich finde, alles hat seine Berechtigung und dieses Gestänker gegen Elektroautos kommt mir manchmal so vor wie lauter Kutschenfahrer, die gegen das Auto protestieren. Aber bei so einem Auto frage ich mich, warum macht man das? Also wenn ich 300.000 Euro für sowas ausgebe, für so ein, und wenn das, selbst wenn das gut gemacht ist, kann ich mir doch auch für 300.000 Auto kann ich mir eine schöne Pagode kaufen, aber noch ein Lucid und noch ein irgendwie ein BMW i4, der elektrisch ist, und dann habe ich wahrscheinlich immer noch 20.000 Euro übrig für die Reparaturen von der Pagode oder so. Mir fehlt so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit dieser ganzen
Grundkonstruktion. Aber das haben wir doch ganz oft. Also das gibt doch.
Aber es ist ja schön, dass es sowas gibt, ja, wenn jemand sowas haben möchte. Ist ja toll, wenn dafür ein Markt da ist und dafür nicht vielleicht, und das ist ja auch schön dran, wenn das zurückbaubar ist, nicht ein historisch wertvolles Auto zerstört werden muss, dann ist das doch eigentlich gut.
Das ist der Punkt. Also ich finde, man sollte halt nicht so etwas, was unwiederbringlich ist, dann halt dafür zerstören. Ne? Und hier ist es reversibel, also von daher.
Und wenn der jetzt, weißt du, wenn er jetzt elektrisch ist, hat er dann, hat er irgendwie eine Reichweite und Ladefähigkeit, die
also
irgendwie,
oder ist das
dann auch?
Den gibt es in zwei Varianten mit zwei unterschiedlichen Leistungspaketen und das geht dann halt hoch bis 300 PS. Einmal ein 68 kW Akku und ein 54,4 kW Akku. Unwesentlich schwerer als die Originalpagode. Und er schafft halt 257 Kilometer angeblich mit dem kleineren und 300 mit dem größeren.
Das wäre jetzt deine Schätzfrage gewesen.
320.
Ja, hättest du jetzt abräumen
können. Ja, hätte ich jetzt besser abräumen können, ja.
Aber ist ja auch wurscht. Also,
da merken jetzt die Zuschauer, dass ich mich auch mit Elektroautos beschäftige.
Das ist ja kein aktuelles Elektroauto.
Zuhörer.
Aber Mist. Das fand ich ganz interessant und dass es auch hier unter dem Bereich Tuning fällt. Ansonsten sind da auch noch andere schöne Tuning-Sünden dabei, auch von modernen Autos. Also das war...
Na gut, Tuning ist ja erstmal Fahrzeugveränderung, Optimierung.
Und hier ist für jeden was dabei.
Optimierung ist ja auch immer Geschmackssache. Ne?
Genau, hier ist für jeden was dabei. Low Budget genauso bis zum High Performance.
Aber mich hat der Kombi mehr überzeugt, tut mir leid.
Als ja, Supergold. Was soll ich denn sagen? Ne? Geschmack kann man nicht kaufen.
Und auch der Wolf. Ich vote für den Kombi. Ja, für mich ist der Kombi weiter.
Das ist das falsche Konzept, Lars. Das ist hier keine Voting-Sendung. Ja? Also auf alle Fälle haben wir heute
eine gute Wahl getroffen. Und wenn ich mir jetzt den Kombi kaufe und das Buch Auto schneller machen,
kauf dir erst das Buch und bau dir den Kombi selber.
Ja. Und dann hätte ich einen richtig schnellen Kombi.
Das stimmt. Aber ich greife das nochmal auf. Also wirklich heute der Abend der goldenen Brücken. Wir haben die richtige Wahl getroffen, habe ich das Gefühl, dass wir Hans eingeladen haben hier. Wir haben einen sehr, sehr schönen Abend verlebt mit sehr schönen Benzingesprächen. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich für mich hat es sicher gelohnt, der Weg, den ich da jetzt gemacht habe. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und mit euch über Autos zu quatschen. Das ist eigentlich immer das wichtigste Thema, über das man reden kann, oder?
Das ist
also der Nagel auf Gefühle gekommen. Sind auch wichtig, aber es dann kommt dahinter.
Das sind doch Gefühle.
Ja.
Das passt doch.
Ja.
Lars, du hast das letzte Wort.
Ich habe das letzte Wort. Ja, lasst das Auto nicht zum Politikum lassen, ne, sondern geht mit Emotionen und Freude daran. Und ja, vielen, vielen Dank. Auto schneller machen ist schon auch ein geiler Titel. Also auch vielen Dank für diese Buchvorstellung. Österreichische Zeitung ist natürlich auch gut, aber Auto schneller machen hat mich jetzt überzeugt. Also, ich guck mal, ob ich das Outro hinkriege. Und dann vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Tschüss. Tschüss.